Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode des Podcasts Glockhaus Live mit dem heutigen Thema Corporate Newsroom der Otto-Comms. Zu Gast im Studio ist Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher bei Otto. Martin sagt, die Marke Otto hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich vom Händler zur Plattform entwickelt. Es fand eine Verjüngungskur statt. Die Kommunikation hat Otto verändert.
Ich finde sehr schön, dass du heute dabei bist. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich freue mich riesig. Für mich bist du irgendwie so der Kommunikator, wenn ich das so in meiner Liste zusammenpacke. Welche Wünsche habe ich immer an Kommunikatoren? Dann geht's um persönliche Kommunikation, Glaubwürdigkeit, Transparenz, Haltung, Leidenschaft. Du bist irgendwie mein Wunschkommunikator. Wer bist du und warum schaffst du das, was so viele Unternehmen nicht schaffen?
Oh wei, das waren jetzt ja ziemlich viele Vorschusslorbeeren. Also ja, Martin Frommhold, mein Name, mittlerweile 51 Jahre alt und ich mache jetzt Kommunikation seit über 22 Jahren. Hab ein paar sehr, sehr schöne Unternehmen durchlaufen dürfen, war beispielsweise mal bei der Tier Online, als es die noch gab, habe bei Hermes lange gearbeitet, bin so auch in die Otto Group reingekommen und ja, jetzt bin ich seit 3,5 Jahren bei der Otto Einzelgesellschaft und weil es da eben so eine Namensgleichheit gibt, es gibt einmal die Otto Group und einmal eben die Otto Einzelgesellschaft, dazu vielleicht mal ganz kurz die Erläuterung, also die Otto Group, das ist so die Holding, die halt die über 120 Unternehmen der Otto Group zu kulminieren. Der Kollege, der Thomas Vogt, der steuert da die Kommunikation. Und ich habe das große Vergnügen, zusammen mit meinem Team die Kommunikation für die Otto Einzelgesellschaft zu machen. Und wir sind sozusagen das alte Stammhaus, aus dem dieser ganze große Konzern hervorgegangen ist. Und ganz, ganz viele verbinden uns natürlich auch immer noch mit dem Katalog, den wir aber vor 2 Jahren schon sehr erfolgreich abgemanagt haben. Trotzdem ist der noch bei ganz, ganz vielen Leuten im Kopf und wir versuchen dagegen zu steuern, unter anderem mit vielen digitalen Formaten und natürlich mit der Otto.de, die es mittlerweile auch schon seit 25 Jahren gibt.
Alte Katalogformat, ich weiß gar nicht, wer es war, hat in meinem Announcement, dass ich dich heute als Gast haben darf, drunter geschrieben, Otto finde ich gut. Ich glaube, das kommt doch aus der Katalogzeit. Mich auch noch gut dran erinnern. Nur ist ja gerade so, dass das alte, du hast es gesagt, das ist so das alte Stammhaus und gerade das fällt mir zumindest auf wie nach einer Verjüngungskur. Wie funktioniert sowas? Wie kann man so ein auch familiengeführtes Unternehmen, auch das hört man ja öfter, dass gerade so familiengeführte Unternehmen irgendwie so in der Tradition verhaftet bleiben. Wie geht das und warum ist euch das gelungen, da wirklich auch so eine moderne, liberale, auch an gesellschaftlichen Themen sich einmischende Außenwirkung zu haben?
Also ich glaube, Familienunternehmen sind ja vielleicht gar nicht mal so anders als andere Großunternehmen. Es dauert eben manchmal, bis die auf neue Trends aufsetzen, aber da muss ich auch mal eine Lanze brechen für Otto. Denn da hat man schon auch in den vergangenen Jahrzehnten noch das eine oder andere neu gemacht. Also gleichwohl hast du natürlich recht. Die Kommunikation, die war viele, viele Jahre sehr hanseatisch geprägt. Also eher zurückhaltend. Man hat um sich so wahnsinnig viel Aufhebens gemacht. Die interne Kommunikation, die war schon immer extrem wichtig im Haus, aber extern, da hat man dann auch mal gesagt, okay, da sind wir, ich will nicht sagen, da sind wir uns selbst genug, aber da hat man schon eher mal sich eher zurückhaltend positioniert. Und jetzt muss man wissen, dass Otto ja viele, viele Jahrzehnte Händler war und wir uns jetzt seit einigen Jahren zur Plattform entwickeln. Sprich, immer mehr Lieferanten und Marken sollen bei uns eben stattfinden, sollen auf unserer Infrastruktur aufsetzen. Und da hatte ich schlichtweg dann auch das große Glück, genau zu diesem Wendepunkt dann zu Otto zu kommen. Und wie es dann so oft ist, wenn sich im Haus was Neues tut, dann sind auch alle aufgeschlossen, auch noch für andere Neuerungen. Und das haben wir in der Kommunikation genutzt und die ziemlich stark umgebaut.
Okay. Wenn du sagst, vom Händler zur Plattform, das verstehe ich natürlich aus dem Business-Kontext, aus dem Business-Case. Aber was macht das mit so einem Haus? Also das ist ja auch, wie du sagst, da muss ja dann irgendwie einen riesen Ruck durch die Flure gegangen sein. Wie schafft man es, von so einem traditionellen Unternehmen ins Internetgeschäft einzusteigen, modern zu werden, digital zu werden? Ich glaube schon, dass da ganz viel passiert, auch in den Köpfen der Menschen, die vielleicht schon sehr lange dabei sind.
Ja, klar. Also digital sind wir schon seit 25 Jahren. Also so lange gibt es auch die E. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du für dein eigenes Business verantwortlich bist, als wenn du plötzlich eben auch als Dienstleister auftrittst. Und letzten Endes ist das, was wir jetzt machen, eben bei dieser Plattform Werdung, ist, dass wir unsere Geschäftsmodelle erweitern. Das heißt, wir stellen unsere Infrastruktur zur Verfügung. Wir sind plötzlich dann eben auch ein Anbieter. Also wir sind Dienstleistungsanbieter. Und das macht natürlich auch was mit den Köpfen. Da, wo du halt früher nur für dein eigenes Haus, für dein eigenes Geschäft verantwortlich warst, holst du dir ja jetzt natürlich auch ein Stück weit Konkurrenz mit auf die eigene Infrastruktur. Also da ist nicht jeder Einkäufer dann gleich freudig berührt bei so einer Geschichte. Trotzdem glauben wir halt, dass wir eben in dieser Konstellation eine ganz, ganz große Chance haben, uns Zukunft zu erschließen.
Bei der Stichwort Zukunft, auch da geht ihr auch als die Kommunikatoren neue Wege. Also ich fand, dass die Aktion mit den zwei küssenden Männern, auch wenn es schlimm ist, dass wir das im Jahr 2020 noch als sowas Sonderbares wahrnehmen, dass ein großes Haus so etwas macht. Chapeau, Hut ab. Wo kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, auf das Thema Haltung und Leidenschaft bei euch Kommunikatoren. Aber fühlst du dich als Kommunikator auch in der Rolle, dass du die Zukunft von Otto mit prägst? Also es gibt so die Kommunikatoren, die irgendwie sagen, ich gucke mir das Unternehmen an und so sage ich es dann. Und es gibt eben die Proaktiven, die hergehen und sagen, na, ich möchte aber mit meiner Außenwirkung auch eine Innenwirkung erzielen. Also der Schwanz
Ja,
wackelt
ich
nur
glaube schon,
mit.
dass wir mitprägen. Also ich glaube auch, dass wir bei Otto in der Kommunikation die Chance haben, eben auch ein Stück weit das Unternehmen, unsere Zukunft mitzuprägen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir für alles nun die Initialgeber sind. Aber es ist schon so, dass wir natürlich mit unserem Newsroom auch versuchen, das Haus ein Stück weit anders mal darzustellen. Also diese vielen Geschichten, die eben in so einem großen Unternehmen da sind, die eben aufzudecken. Und das ist bei uns halt einfach besonders, weil es vorher nicht da war. Und ja, auch diese Betonung unseres gesellschaftlichen Engagements, du hast es vorhin mal so dieses gesellschaftliche Einmischen genannt, das liegt uns schon am Herzen. Und da haben wir natürlich auch das große Glück, dass das auch vom Vorstand mitgetragen wird. Ne? Also ich glaube, es wäre sehr, sehr viel schwieriger, wenn wir das losgelöst vom Rest des Hauses so machen müssten. Ich glaube, auch da könnten wir schon das ein oder andere dann reißen, aber natürlich, also wir sind da schon, glaube ich, mit unserem Vorstand sehr auf einer Linie. Und du hast ja vorhin schon mal Marc erwähnt, Marc Ruppelt und Kathi Röber und alle anderen auch. Die machen da eben aus ihrer gesellschaftlichen Überzeugung auch kein Hehl. Und das kommt uns sicherlich zugute.
Absolut. Auf das Thema gesellschaftliche Einmischen würde ich gerne gleich nochmal kommen. Stichwort Newsroom hast du natürlich gesagt. Da weißt du, da springe ich, sobald einer Newsroom sagt, springe ich drauf. Durfte ja nun nicht nur dich, sondern auch so ein paar deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man bei euch durch die Büros läuft, spürt man irgendwie eine frische Arbeitskultur. Ich zeichne den Newsroom ja gerne so als so ein Säulenmodell. Da gibt es die Organisationssäule und die Prozesssäule und die Digitalsäule, aber es gibt eben auch so eine Kultursäule. Und irgendwie habe ich da in doch keinem Newsroom so dolle gefühlt, dass wirklich irgendwo so ein Kommunikationswunsch da ist. Also ich war dort ja nur Gast und die Leute haben mir alle erzählt, wie sie arbeiten, was sie arbeiten, wofür sie stehen, wofür sie brennen. Also dieser kulturelle Switch ist natürlich auch ein Riesen, ich möchte jetzt nicht nur Komplimente dir geben, ganz viele, aber nicht nur, aber es ist auch ein Riesen-Management-Kompliment. Ich hatte das Gefühl, dass da wirklich jeder stolz ist, Teil dieses Newsrooms zu sein. Hat sich das entwickelt? Oder ist das auch dein Haupt-Newsroom-Argument gewesen, diese Zusammenarbeit zu fördern? Was ist für dich der Newsroom-Sinn, wenn man so möchte?
Also angefangen mit dem Newsroom haben wir eigentlich ganz anders. Der war für mich immer eine Frontend-Lösung vor allen Dingen und eben ein Mittel, um die vielen, vielen Otto-Geschichten zu erzählen. Und eigentlich haben wir dann erst im Nachgang auch unsere Zusammenarbeit im Team immer stärker auf diesen Newsroom angepasst und haben uns da auch ganz, ganz massiv, glaube ich, schon auch geändert. Und wenn du jetzt sagst, ja, das Team brennt eben dann dafür, auch Geschichten zu erzählen und zu kommunizieren, ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, wir haben da wirklich 16, 17 Überzeugungstäter. Das kommt der Leistung zugute. Aber letzten Endes ist, glaube ich, der größte Katalysator für das, was wir tun, wirklich so der Spaß auch an der Arbeit. Und der Spaß kommt sicherlich einmal daher, dass wir, glaube ich, ein gutes Team empfinden, wir auch das Unternehmen ganz gut abkönnen und uns dieses Unternehmen eben auch viele, viele Freiheiten gibt. Und diese Freiheiten versuchen wir einfach auch nur an unsere Mitarbeiter, also an mein Team weiterzugeben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du Spaß bei der Arbeit hast, dann haust du auch gerne mal einen Schlag mehr mit rein. Und das stelle ich halt fest, wenn ich so auf das gucke, was wir in den letzten Jahren so gemacht haben. Also insofern, ja, fühle ich mich ein Stück weit dann bestätigt, das so angegangen zu haben. Aber es findet natürlich im Zusammenhang statt. Und du hast gerade auch schon mal gesagt, Otto wandelt sich. Genau, und diesen Wandel, den nutzen wir eben auch für unsere Tätigkeit. Mhm.
Nur Spaß bei der Arbeit und Newsroom hört man immer wieder, dass man Newsroom eben nicht gegen das Team durchsetzen kann, dass man aufpassen muss, dass Transparenz nicht zu Überwachungsängsten führt. Wie kannst du da deine Erfahrung in Tipps umwandeln? Warum klappt das bei euch so viel besser als in vielen, vielen anderen Organisationen? Also irgendwie ich habe das Gefühl, bei dir ist, auch wenn du das erzählst, ist das alles selbstverständlich. Meine Erfahrung aus vielen Unternehmen sagt aber, nee, Martin, so selbstverständlich ist das gar nicht. Da ist schon eine Menge Leistung dahinter, dass man wirklich mit diesem Selbstverständnis über Spaß bei der Arbeit in einem Newsroom sprechen kann.
Ich kann jetzt ja nicht über andere Newsrooms sprechen. Also ich glaube, bei uns ist einfach so der Punkt, wir hatten halt die Möglichkeit, neue Ideen gemeinsam zu entwickeln. War sicherlich so, als ich dann einmal angefangen habe bei Otto, dann war das eben die Idee, die ich da hatte, Mensch, lass uns so ein Newsroom bauen. Aber dann, es war auch jetzt nicht so, dass dann alle gleich dahingesunken sind und gesagt haben, wow, das ist aber toll, sondern natürlich muss man auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Das hat dann aber irgendwann funktioniert und ich glaube, dass dann auch sehr, sehr schnell klar wurde, Mensch, es muss ja bei diesem Newsroom bestehen bleiben. Und wenn du heute mal auf unser Portfolio guckst, dann sind an diesem Newsroom immer wieder auch neue Sachen angeflanscht worden. Also wir haben heute beispielsweise einen mega klasse Podcast. Ich finde den super. Ja, der wird von Ingo Bertram halt gesteuert. Da halte ich mich auch groß raus. Also ich unterstütze dann gerne dabei, so ein neues Format mit aufzustellen und versuche dann da auch einen Rücken frei zu halten. Aber die Umsetzung liegt komplett dann bei denen und damit auch ein Stück weit natürlich auf jeden Fall der Erfolg. Klasse Vlog-Format jetzt aufgestellt und. Ich glaube, es ging einfach auch darum, vielleicht mal so ein bisschen diesen Markt der Möglichkeiten aufzuschließen. Und was uns sehr, sehr geholfen hat, war, dass wir uns beispielsweise ganz schnell einen Mediendesigner eingestellt haben, der uns dann dabei geholfen hat, überhaupt Bewegtbild zu kreieren oder auch einfach mal Präsentationen oder Bilder professionell zu bearbeiten und irgendwie uns so zur Verfügung zu stellen, dass wir unsere Formate entsprechend bestücken, also ansprechen und attraktiv bestücken konnten. Und wenn du ein attraktives Produkt dann am Ende des Tages raus hast, dann macht das auch einfach Spaß, das zu sehen.
Du sprichst ein Thema an, so höre ich zumindest raus, was der Professor Seidenglanz, der so als in seiner Newsroom-Analyse sagt, dass die Befähigung der Mitarbeiter, dass die in vielen Unternehmen zu kurz kommen. Und das ist ja das, wo du sagst, ja, ich halte mich da auch raus, das macht der, das macht die. Hat sich das Organigramm bei euch geändert mit den Newsroom? Haben sich die einzelnen Verantwortungen verschoben? Mhm.
Ja, das hat sich auch geändert. Also wir sind heute ziemlich hierarchiefrei, würde ich mal sagen. Und das ist, glaube ich, auch so mit meiner wichtigste Aufgabe, eben meinen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich in ihren Themen und in ihren Interessensgebieten immer auch so weiterbilden zu können. Mhm. Und dass eben gerade dieses Rückenfreihalten und sich selber dann vielleicht nochmal ein Stück weit zurücknehmen, das waren, glaube ich, auch so mit die größten Erfahrungen, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, übrigens nicht unbedingt die erfreulichsten. Ne? Also macht ja auch nicht Spaß, dann irgendwann zu erkennen, es ist vielleicht besser, wenn du dich mal so ein bisschen hinten anstellst und da eben eine andere Aufgabe wahrnimmst, also auch so deine Vorgesetztenrolle plötzlich ganz anders interpretierst. Aber das gehörte eben mit dazu. Also insofern war dieser Weg auch nie so ganz schmerzfrei. Aber letzten Endes, wenn ich heute drauf gucke, bin ich sehr zufrieden, ja.
Nun, man spricht ja in anderen Arbeitsmethoden, die so aus so einer dezentralen Verantwortlichkeit kommen, wo man eben die Befähigung nicht nur in der hierarchischen Linie haben möchte, auch von dieser teamzentrischen Arbeit. Und ich glaube schon, dass das ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass man eben auch nicht nur nach Anforderungen, sondern auch nach Machbarkeiten sucht und Dinge ausprobiert, so wie ihr das mit dem Podcast tut und wie ihr da auch sehr früh schon auf das Videothema eingestiegen seid. Lass mich da nochmal nachhaken. Ich meine, du sprichst das Thema Podcast an, das Thema TikTok ist für euch schon angekommen. Welche neuen Skills siehst du, die ihr aufgebaut haben, die wirklich auch eine Veränderung gebracht haben? Also nicht nur Skills, wo man hinterherlaufen muss, sondern auch Skills, die so ein bisschen den Spirit verändert haben. Ist da Video auch bei euch intern was eure Kommunikationsdenke weg von der Textwüste geändert hat?
Ja, Video ist definitiv ein ganz, ganz spannendes Feld, was wir auch massiv in der internen Kommunikation einsetzen. Sowieso Stichwort interne Kommunikation. Ich glaube, es geht immer auch darum, wie man überhaupt Kommunikation versteht. Und da entdecken wir also immer wieder, also ich bin ja nicht der Einzige, der mal nach draußen geht und mit anderen Leuten spricht, sondern das macht das ganze Team auch. Und dann entdecken wir immer wieder, dass wir offensichtlich zu vielen anderen Kommunikatoren ein leicht anderes Kommunikationsverständnis haben. Das gilt eben auch für die interne Kommunikation. Also im Social Intranet haben heute die meisten Unternehmen. Wir sind aber jetzt einen Schritt weitergegangen. Im Zuge der MS Office 365-Entwicklung haben wir gesagt, okay, dann ist das jetzt wohl eher eine Community. Das bedeutet natürlich auch für uns in der Unternehmenskommunikation, dass wir viel Verantwortung abgeben. Also wir verstehen dieses Intranet jetzt und in dem kann jeder posten, kann jeder schreiben und soll das auch tun. Das heißt, also wir sind nicht mehr der Filter, durch den alle Informationen gehen, sondern wir sind eigentlich eher nur noch die enablen und die Leute und die Kollegen ermutigen, machen was, ja, und stellen ihnen halt ein Skillset zur Verfügung, versuchen sie ein Stück weit, ich will nicht sagen ausbilden, das hört sich jetzt so großkotzig an, also es ist eher so ein bisschen auch an die Hand nehmen, ermutigen und zeigen, hey, ihr könnt kommunizieren. Und wir erinnern sie halt auch daran, dass sie das in ihrem Privatleben ja sowieso tun. Ja, also wenn wir heute mal auf die Mobilnutzung gucken, ja, guck dich um in der U-Bahn etc. Die Leute sitzen da und gucken in ihre iPads, schreiben kurze Texte etc. etc. Also kommunizieren kann eigentlich jeder und dazu regen wir immer wieder an. Spricht man mit anderen darüber, wird oft gesagt, boah, und das traut ihr euch? Ja, klar. Sollte man sich auch trauen, denn wir gehen auch fest davon aus, dass ein Mitarbeiter nicht am Unternehmen so eingehend seine Mündigkeit abgibt. Warum sollte er dem Unternehmen, in dem er arbeitet, haben? Lass uns doch vielmehr da positiv angeln und schauen. Mensch, kann der nicht eben auch was zur Unternehmensöffentlichkeit beitragen? Findet der nicht vielleicht auch Spaß daran, sich mitzuteilen? Also du siehst, man muss vielleicht manchmal noch mal einen Schritt weiter gehen, dann ist man auch ganz schnell bei einer Philosophie. Die muss nicht richtig sein, aber es ist auf jeden Fall das, was uns ein bisschen trägt.
Mhm. Aber ich glaube, diese Enabler, wir haben jetzt schon mehrere Dinge angesprochen, also diese Befähigung, Verantwortung eben dezentral im Team zu haben, die Kultur, dass die Menschen auch sich entwickeln dürfen, ihre Freiräume, ihre Leidenschaften finden und auch das Thema loslassen, also dass eben Newsroom nie heißt, Content Owner, sondern ja, Orchestrator oder Hub oder wie hast du es genannt, Enabler. Finde ich ja einen spannenden Punkt und auch einen, den ich glaube, der ganz viel Erfolgspotenzial hat, wo ich auch hoffe, dass mehr und mehr Unternehmen diesem Weg folgen werden. Jetzt haben wir ganz viel über die erfolgreichen, wie machen wir das oder wie macht ihr das gesprochen. Lass uns über die erfolgreichen, warum macht ihr das sprechen? Also kannst du hergehen und deine einzelnen Aktionen bis hin zum Gesamtbild des Newsrooms einen Wert der Kommunikation messen? Also wie misst du, ob die Leistung im Output vernünftig ist und nicht nur der Newsroom-Selbstzweck ist? Auch das, die Kritik gibt es ja öfter. Dass der Newsroom einfach nur eine andere Arbeitsmethode ist, aber eben keine Leistungsverbesserung bringt.
Ja, da ist aber was dran. Und in Sachen Analyse und Controlling haben wir auch noch nach wie vor ja, Nachholbedarf. Da werden wir jetzt auch eine hoffentlich wissende Kollegin oder einen wissenden Kollegen dazugewinnen. Also wir haben gerade auch eine Ausschreibung geschlossen, indem wir uns da eben einen professionellen Support holen möchten, der uns dabei hilft. Momentan setzen wir natürlich noch auf die ganz normalen Zahlen, die man eben so bekommen kann, auf Zugriffszahlen. Wir gucken natürlich darauf, wo greifen Medien beispielsweise auf die von uns bereitgestellten Materialien, die wir im Newsroom haben, also auf die Artikel, wo greifen die zu, wo werden wir zitiert. Damit bin ich auch sehr zufrieden, aber es reicht mir aber noch nicht zur Steuerung.
Okay.
So, und das ist genau auch so ein Punkt. Momentan haben wir, also seit einigen Wochen sind wir sehr, sehr stark beispielsweise auf Diversity-Themen aus den unterschiedlichsten Gründen. Du hast schon mal das Video gemacht, also wo sich die beiden Jungs küssen. Das ist dann auch oft mal so ein Initialgeber, warum wir uns denn so ein Thema nähern. Aber dann sind wir oft eine Zeit lang so ein bisschen monothematisch unterwegs. Und da, glaube ich, hilft uns dann besser auch eine gewisse Steuerungslogik. Und ich hoffe, dass wir die innerhalb der nächsten 6 Monate kriegen. Also völlig richtig, auch da haben wir noch sicherlich Potenzial nach oben, um unsere Arbeit noch besser auszurichten. Aber gucke ich einfach nur auf die Zahlen und gucke ich auf die Zugriffe und gucke ich auf das, was eine unserer wichtigsten Zielgruppen, nämlich das sind ja immer noch Journalisten, uns über den Newsroom mitgeben, dann bin ich da ganz
okay. Nun klar, ich weiß, dass die Frage immer schwer zu beantworten ist, wie will man bewerten, ob Kommunikation jetzt erfolgsversprechend ist oder nicht. Also wie, ich kann mich erinnern, mein erster Cebit-Besuch vor, es ist 25 Jahre, glaube ich, her, da hat der Vertriebsleiter danach gefragt, hat sich das für uns jetzt gelohnt? Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Aber meine, die Sichtbarkeit, ich glaube, das kann man auch, ohne dass man da empirische Zahlenkolonnen auswertet, die Sichtbarkeit von euch empfinde ich als riesenhoch, egal auf welchen Kanälen. Ihr seid nur nicht DAX gelistet. Das heißt, ich unterstelle mal, die Journalisten rennen dir auch nicht die Bude ein. Also von daher ist ja, ich glaube, auch das bedeutet ja auch, dass man eine Markenattraktivität für den Dialog anbieten muss. Und kannst du das spüren? Also merkst du, dass ihr dass das mit euren eigenen Kanalaktionen auf Social oder auch auf den Own Channels, dass darüber auch die Pressekommunikation sich bei euch verbessert, verändert, die Nachfrage steigert?
Ja, also das definitiv. Einfach weil, also man darf jetzt auch nicht nur den Newsroom sehen, sondern wir haben ja auch unsere Social-Media-Aktivitäten ausgebaut. Wir sind recht aktiv auf Twitter etc. Auch bei LinkedIn beispielsweise, auch das hatten wir heute schon. Ja, du hast Marc zitiert, der eben dann auch auf LinkedIn ja dann da sich mehr und mehr auch mal präsentiert. Und insofern, ja, wir haben sicherlich eine höhere Sichtbarkeit, wir sind präsenter. Und das bekommen wir auch immer wieder so ein bisschen zurückgespielt von vielen Journalistinnen, die uns vielleicht vor 2 Wochen. Und das macht ihr auch. Ja, also wir sind, glaube ich, heute auch für sehr viele eher technisch orientierte Kollegen eine ganz gute Anlaufstelle, weil wir eben auch mal Sachen zeigen. Wie funktioniert beispielsweise CGI? Ja, womit arbeiten wir? An welchen Technologien arbeiten wir, um vielleicht in 3, 4 Jahren Kunden noch besser über Produkte, die sie bei uns erwerben können, zu informieren? Was geben wir denen für Hilfsmittel an die Hand? Also all solche Sachen machen wir da. Und insofern, glaube ich, haben wir auch gut daran getan, einfach mal ja, Otto so ein Stück weit aufzuschließen, deutlich zu machen, guck mal, das findet man alles bei uns, damit beschäftigen wir uns. Und das kann dann aber zum Beispiel auch mal eine Geschichte sein über unsere Kantine, ja, die mehrfach ausgezeichnet worden ist, und dann guckt man da immer eben drauf. Also, will ich damit sagen, dieses Otto bietet halt weit mehr als einfach nur ein E-Commerce-Unternehmen zu sein, sondern da ist ganz viel Kultur drin, da ist politisches Engagement drin, und da stecken jeden Tag neue Geschichten drin, die versuchen wir eben zu heben und damit Interesse zu wecken bei Multiplikatoren, bei Journalisten, für die dann hoffentlich mal irgendwann diesem dabei. Oft klappt das, manchmal klappt es natürlich auch noch nicht.
Mhm. Du hast es eben mit dem Wort monothematisch, glaube ich, angesprochen. Auch da ist natürlich die Frage, wie weit ihr beteiligt euch an gesellschaftlichen Themen, auch mit dem, jeder Kommunikator weiß, je nachdem, was er kommuniziert, das wird nicht nur Zustimmung finden, gerade in den sozialen Netzen, wo eben alle Schichten der Gesellschaft vorhanden sind. warum wählt ihr oder wonach wählt ihr euren Themenmix? Von der Kantine bis zu gesellschaftlichen Themen bis zu reinen, nackten Unternehmensnachrichten. Also wie passiert da so ein Themenmix? Wie legt ihr eure Themenplanung fest? Ist das eine zentrale Verantwortung oder gibt es irgendwie so die Chefredaktionsmeetings? Wie funktioniert das? Weil auch das finde ich immer spannend. Wie geht ein Themenmix? Jetzt habe ich leider ein eingefrorenes Bild. Das hoffe ich, wird sich gleich wieder auflösen. Sagst du noch einmal bitte? Ja, jetzt sehe ich dich wieder winken. Du warst für einen Moment eingefroren. Ich weiß nicht, ob du meine Frage noch verstanden hast. Wie funktioniert die redaktionelle Arbeit eurer Themenauswahl? Ich formuliere sie mal ganz kurz in einem kleinen Satz.
Da ist vor allen Dingen unsere Chefin vom Dienst, Linda Gondorf, für zuständig, die sicherlich immer auch nach innen guckt und sich hier von unseren Themenkoordinatoren entsprechend briefen lässt. Also was liegt gerade an einem Unternehmen? Linda hat aber immer auch einen Blick nach draußen, sprich matcht dann eben auch, was könnte von unseren internen nach externen hin ganz gut passen. Was müssen wir aber eventuell auch einfach solo spielen, weil es nun mal eine reine Otto-Sache ist, für die wir auch keinen richtigen Flanschpunkt draußen finden. Und da fällt sie einfach einen ziemlich guten Mix und bespricht dann eben mit den Themenkoordinatoren dann auch, was gemacht werden muss. Das geht dann soweit auch ins Detail, dass dann eben auch mal definiert wird, okay, da arbeiten wir nur mit einem Bild, das Bild muss vielleicht noch geshootet werden, da können wir noch ein kurzes Erklärstück per Video mit dazu nehmen, dann wird eben unser Medienprofi Jeff dann noch bemüht, der dann mit einer Kamera loszieht. Also da sind wir im Tagesgeschäft, glaube ich, ganz schön fix. Wo wir sicherlich noch Room for Improvement haben, das ist dann eher so die Langfristplanung, die Mittelfristplanung. Was für Themenblöcke kann man dann vielleicht mal in 2-3 Monaten spielen? Dafür ist das Geschäft dann natürlich auch teilweise zu volatil. Aber das wäre mein Wunsch, dass man da dann immer noch mal besser wird.
Okay, verstehe. Okay. Lass uns kurz, damit uns die Zeit nicht so sehr wegfliegt, nochmal kurz über interne Kommunikation sprechen. Ich meine, ich mag auch nicht jedes Thema immer auf Covid-19 irgendwo aufhängen, aber interne Kommunikation hat sich ja in jedem Unternehmen in den letzten Monaten verändert und das eben in einer ungeplanten Form. Auch da weiß ich nun, dass ihr auch neue Formate gestartet habt, ausprobiert. Was macht ihr im Bereich interne Kommunikation? Und wie schafft ihr es da eben die Glaubwürdigkeit, die Nähe, die ja da eine ganz andere Anforderung hat in der internen Kommunikation? Wie setzt ihr das um?
Ja, du hast völlig recht. Also Covid war schon auch nochmal eine Herausforderung. Und wir mussten dann eben auch viele Formate, die bei uns eigentlich sehr bewährt sind, aber dann eben Präsenzformate sind, mussten wir ein Stück weit anfassen. Also wir haben beispielsweise ein Format Unplugged genannt. Da stellen sich unsere 4 Bereichsvorstände einmal im Monat auf die Bühne, haben dann ein Auditorium von 450 bis 500 Leuten bei uns auf dem Campus. Das fand nun eben mal nicht mehr statt. Aber Unplugged ist eine ganz, ganz stark im Haus auch nachgefragte Informationsshow, sag ich jetzt mal, wo also die Geschäftsführung darüber berichtet, wie läuft halt gerade das aktuelle Geschäft, welche Großprojekte sind gerade umwog, wie ist dann der Start, muss manchmal laden uns auch Gäste ein. So, das war jetzt weg. Und dann sind wir da hingegangen und haben halt Unplugged als Bewegungsformat aufgestellt. Hatte dann für mich auch nochmal eine kleine Aufgabe. Ich habe dann die Moderation übernommen. Und wir hatten jetzt gerade letzten Freitag eben die 52. Unplugged-Ausgabe. Das war dann insgesamt die 4. digitale. Und wir hatten über 1.100 Zuschauer. Und das, glaube ich, zeigt, dass Bewegtbild schon ganz gut funktioniert und dass eben auch so ein Videoformat durchaus beim Konsumenten ankommt. Was wir noch gemacht haben...
Ein Live-Video mit einem Chat-Kommunikationskanal?
Ja, okay. Genau. Also, und das Besondere daran ist, da können eben auch kritische Fragen gestellt werden. Da kann auch nochmal nachgehakt werden. Das dann eben im Chat, und wir bemühen uns dann eben am Ende dieser der Veranstaltung, die dauert immer eine Stunde, also die letzten 10 Minuten wenn wir nicht ein bisschen hängen, bemühen wir uns dann immer auch noch Fragen zu stellen. Das können dann aber eben auch mal Fragen sein, wo so ein Vorstand vielleicht auch mal ein bisschen ins Grübeln kommt. Aber das ist eben einfach auch authentisch. Und auch wenn mein Vorstand dann sagen muss, kann ich dir gerade nicht sagen, muss ich unsere Experten nochmal zu befragen, dann ist eben auch das authentisch. Aber jede Frage wird beantwortet. Und da du noch fragtest, was haben wir noch gemacht? Ich habe vorhin schon mal den Vlog zitiert, also ein neues Vlog-Format, und das macht bei mir aus dem Team die andere nie. Und auch da ist, glaube ich, einfach das Besondere, dass sie ohne Filter fragt. Ja, also zu Covid haben wir dann beispielsweise mit den Kollegen, die im Krisenstab tätig sind, gesprochen. Und natürlich hat Anne dann auch mal eine kritische Nachfrage gestellt. Warum dauert das so lange, bis wir wieder auf den Campus können? Und geht das nicht alles viel, viel schneller? Und reichen die Sicherheitsmaßnahmen? Also einfach viele, viele Fragen, viele offene Fragen, die den Kolleginnen, die jetzt eben im Homeoffice sitzen, auch wirklich auf den Nägeln brennen. Das ist nicht immer angenehm, aber jeder im Haus gutiert. Das ist schön.
Ja, ja. Ich habe von dir neulich den Satz aufschnappen dürfen, ich hasse Homeoffice. Sag da mal was zu. Der Satz musste als Frage zurückkommen.
Ja, Homeoffice ist echt nicht so mein. Ich habe Homeoffice immer früher so benutzt, um dann vielleicht mal eine Rede oder sowas zu schreiben für den Vorstand. Aber sonst mag ich das schon sehr, am Campus zu sein und auch beim Team zu sein. Dem Team stand es schon immer frei, auch mal von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist mir völlig egal, wo die arbeiten. Ich habe sie aber auch gerne einfach direkt um mich. Also es sind einfach prima Leute und die vermisse ich. Und du kannst diese Nähe, die man sonst auch auszeichnet als Team, die kriegst du ja nicht hin, jetzt irgendwie so am Bildschirm. Und da bleibt dann eben auch schon so viel soziale Wärme oder sozialer Austausch bleibt dann eben auch auf der Strecke. Und deswegen freue ich mich auch drauf, wenn wir demnächst die Phase M starten, also die Recovery-Phase, wo wir dann immerhin 50% unserer Leute wieder am Campus beschäftigen können. Und dann hoffe ich auch, den einen oder anderen aus meinem Team wieder begrüßen zu dürfen.
Okay, das heißt, ihr seid momentan noch gar nicht wieder zurück im Büro, weil viele Unternehmen machen ja jetzt schon so eine 50-50-Regel, die steht bei euch an, habe ich das richtig verstanden?
Die steht jetzt an, die startet jetzt am kommenden Montag und dann wird das so langsam hochlaufen, weil wir stellen natürlich auch fest, dass es da immer auch noch Ängste gibt. Ja, also jetzt steigen gerade die Erkrankungszahlen allgemein wieder und da fragst du dich dann schon, Mensch, soll ich morgens wirklich in die Straßenbahn steigen oder soll ich nicht im Homeoffice verbleiben, dass sich ja durchaus auch bewährt hat. Und da gehen wir bei Otto so vor, dass es jedem auch freigestellt ist, wie er das machen möchte. So steht es auch meinem Team völlig frei. Wir haben gestern mal kurz darüber gesprochen, wie wir so einen Belegungsplan dann nachher zusammenstellen. Da hieß es dann aber schon so, naja, gucken wir erstmal. Also der Run auf die Büroarbeitsplätze, so wie wir uns das noch vor 3-4 Monaten vorgestellt haben, der wird, glaube ich, so erstmal nicht stattfinden. Mhm. Mal gucken, wie sich also the new normal dann künftig anfühlt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den Begriff so, the new normal, so mag, aber mir geht das genauso. Ich habe auch das Gefühl, wir haben jetzt bei uns im Unternehmen die ersten Treffen wieder gemacht, mieten dann irgendwie den Besprechungsraum, der für 30 Leute ausgelegt ist, um jetzt mit 5 Leuten an den Tisch zu setzen. Aber genau wie du sagst, es gibt einfach Dinge, die klappen über die Kamera nicht, die einfach auch mal zu fühlen, die Jungs und Mädels im Team sind wieder zusammen, ist eben was anderes als nur auf dem Bildschirm. Das, ja, finde das absolut schön, dass ich nicht der Einzige bin, der also als Nerd denke ich immer, ich darf das gar nicht so sehen, aber ich empfinde das auch so. Lass mich dennoch mit einem, und dafür war auch dieses Gespräch für mich wieder der ganz, ganz große Beleg, mit einem Kompliment abschließen. Alleine die Art, wie oft du Namen deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Gespräch gesagt hast, mit welcher Wertschätzung du über die Aufgaben und die Verantwortung vor denen sprichst, das ist für mich wirklich, du bist der Newsroom-Chef-Wunscherfüller für mich. Das Kompliment bleibt dir jetzt. Das ist keine Vorschusslorbeere, das ist jetzt aktuell auf dieses Gespräch. Martin, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Wann auch immer wir wieder bei euch durch die Hallen laufen dürfen, ich würde dich auch sehr gerne mal wieder sehen. Gerne auch irgendwo unter freiem Himmel auf ein Bier, egal ob in Hamburg oder in Nordrhein-Westfalen.
Sehr gerne. Das Bier haben wir uns jetzt auch echt verdient.
Das haben wir verdient. Ich habe hier die Fenster zu, weil meine Nachbarkinder Bobbycars fahren. Ich bin auch jetzt gleich durch. Danke, dass du dabei warst. Pass auf dich auf und viele Grüße an alle, die ich kenne und auch alle, die ich noch nicht kennen darf von deinem Team.
Tschüss, Dankeschön.
Tschüss.